Heute bei uns im Studio ein Mann mit kräftigen Wädchen, festen Prinzipien und einer grossen Überzeugungskraft. Herzlich willkommen im Baselcast, der geschäftsführende Inhaber von der Kurierzentrale, der Jérôme Thirier.
Ja, hallo, Alex.
Jérôme, gerade zum Anfang, der Aufsteller und der Ablöscher von der Woche.
Der Aufsteller muss ich jetzt natürlich so spontan gerade aufs Geschäft beziehen. Das ist vor wie das Geschäft bei der Kurierzentrale, läuft so blöd. Der hat gestern wieder einen Umsatzrekord gebrochen. Das habe ich sehr gut gefunden. Ablöscher, puh, am Sonntag bin ich mit dem Gravel-Velo auf dem Blauen gewesen. Und dann habe ich auf einer Abfahrt einen Stein gesehen, dann hat es mich an den Ranzen gelegt und seither ist das Knie lädiert.
Aber es geht.
Es geht, ja. Ich habe schon gemeint, es ist irgendetwas gebrochen oder gerissen im Knie. Aber es ist, glaube ich, einfach geprellt gewesen. Also am Sonntag konnte ich nicht laufen und mittlerweile kann ich es wieder einigermaßen biegen.
Wie viele Jahre von deinem Leben bist du auf dem Velo unterwegs?
Muss ich rechnen. Jetzt bin ich 41. Vermutlich habe ich mit etwa 4 oder 5 gelernt, Velo fahren. Jetzt kannst du das rechnen. Wie viel ist das? 35, 36, 37 Jahre.
Und nie, also ich meine, du bist ja auch viel im Verkehr unterwegs, nehme ich an. Haben da nie etwas Schlimmes gehabt, hoffe ich?
Ich nicht, nein. Das Schlimmste war einmal ein gebrochener Ellenbogen, was aber bei einer Velokurier-Meisterschaft war. Also das war ein bewusstes Risiko. Aber also im Alltag oder im Berufsleben habe ich zum Glück ist mir nie etwas passiert. Und dann, was sind jetzt 25 Jahre, als ich als Velokurier unterwegs bin, bin ich eigentlich schadlos geblieben.
Wettkampf ist ein gutes Stichwort gewesen. Du bist Europameister, ist das richtig?
Ja, also Velokurier-Europameister, das ist aber auch schon sehr lang her. Also 2012 habe ich den Titel mal eingefahren, wenn es mir recht ist.
Wie muss man sich das vorstellen? Geht es da nur um die Zeit?
Nein, also das ist eigentlich eine sehr komplexe Nachahmung vom Kurieralltag. Das heisst, es wird so eine fiktive Stadt eingrenzt, nicht im Burg ist das gewesen, wo man nachher so vielleicht etwa 10 Firmen platziert, wo man muss Sachen abholen und bringen. Und dann kriegt man eine Liste mit Aufträgen, die man muss abfahren muss. Und je nachdem, wie weit die Aufträge sind, wie schwer, wie dringlich, kann man entsprechend Geld verdienen. Und der, der nach 3 Stunden Finallauf am meisten Geld drin hat, hat gewonnen. Das heisst, man braucht nicht nur schnelle Werte, sondern auch noch ein Hirn, das funktioniert unter wenig Sauerstoff. Und dann der, der am gescheitesten kombiniert, noch schnell fährt.
Also eigentlich wie eine OL oder eine Schnitzeljagd?
Ja, also es hat ein bisschen etwas mit der OL, man muss halt einfach auch noch Sachen transportieren dabei. Also es ist wirklich einfach so, der den Job am besten im Griff hat, der gewinnt dort. Nicht der Schnellste.
Halten wir sich da immer an, also gehst du jetzt da in eine Einbahnstrasse, weil findest du, da bin ich jetzt einfach 7-mal schneller.
Das ist, bei den Meisterschaften ist das verboten. Das ist ein abgesperrter Kurs, wo man nicht auf Einbahn fahren, sondern immer nur in die vorgegebene Richtung. Da stehen auch Marshals, die das kontrollieren, also da kann man nicht beschissen. Im Berufsleben ist das ein bisschen anders.
Kurierzentrale, Kurierfahrer. Wenn ich so zurückdenke, ich kenne das vor allem aus den amerikanischen Filmen am Anfang. Wann ist das auf Europa gekommen?
Wir haben Ende 80er Jahre, also 89, ist die Kurierzentrale gegründet worden. Das war auch so ein bisschen die Zeit, in der es nach Europa gekommen ist. Also Berlin ist, glaube ich, eine ähnliche Zeit gewesen, vor der Wende, wo die ersten gegründet worden sind. Und in der Schweiz ist, glaube ich, auch um 88 zu Bern. Sind die ersten Velokurierdienste, klassisch, die wir jetzt kennen, entstanden.
Und ab wann bist du dabei gewesen?
Ich habe 99 angefangen zu arbeiten bei der Kurierzentrale mit 16.
Mit 16? Dann schauen wir doch gerade die Jugend mal an. Bist du in Basel aufgewachsen?
Ja, das bin ich. Geboren im Frauenspital zu Basel und nachher an der Breisacherstrasse im Gleibasel, gerade beim Erasmusplatz, 20 Jahre lang gelebt.
Hobbys? Velofahren?
Velofahren ist ein grosses Hobby, ja. Das ist sicher mein ausgeprägtestes Hobby. Dann habe ich aber auch noch Fußball. Habe ich auch immer gemacht. Also bei den F-Junioren angefangen und immer noch, aber nur noch sehr, sehr blauschmässig.
Ja, das habe ich auch gelesen, du hast Fußballclub Rauchlachs oder Schutti-Club oder SC.
Ja, Das hast du hervorragend recherchiert. Das ist der Schutti Club Rauchlachs. Genau, das ist unsere, das ist ein Verein, aber wir spielen in so einer Alternativ-Liga, die heisst Hinterduckiger Liga. Das sind 5 Teams. Und dort ist die Regel, dass vielleicht niemand mitspielen darf, der irgendwo in einer Liga höher als 5. Liga aktiv shootet oder in den letzten 5 Jahren das gemacht hat. Das
ist also wirklich sehr Blausch im Vordergrund.
Blausch im Vordergrund und sogar in dieser Liga sind wir noch zweitletzte geworden jetzt letzte Saison. So.
Wenn ich gefragt habe, weißt, Hobby Velofahren, ist denn das etwas gewesen, eben, ist das wirklich, bist du da so weit reingerutscht oder hast du eigentlich immer Velorennfahrer werden oder irgendwie eine Leidenschaft musst du schon haben, dass du tagtäglich und bei jeder Temperatur auf dem Velo unterwegs bist? Also irgendetwas muss da in dir innen schlummern.
Ja, also ich mach's schon gern, oder? Also ich bin gern Velo gefahren, oder? Ich bin als kleiner Pinkis auch schon mit dem Velo Rheinweg entlang in die Schule dann ins Theodos. Und ich habe das toll gefunden, aber so richtig angefangen jetzt wie erst, als ich Velo-Kurier geworden bin. Da habe ich gemerkt, wie toll das ist, oder? Wenn man den ganzen Tag kann Velo fahren, Glückshormon ausschütten und dann erledigt ist zu oben. Ja, das ist schon... Das ist etwas, was ich merke und weiss, dass es mir gut tut, wenn ich viel Velo fahre.
Aber du bist nicht hyperaktiv.
Ich
wenn du den ganzen Tag musst trampen.
Nein, es hält sich in Grenzen, aber ich habe schon einen Bewegungsdrang, den ich muss ausleben. Das merke ich auch. Oder mittlerweile arbeite ich fast nur noch im Büro oder sitze irgendwo an einer Sitzung. Und ich muss zu oben oder am Wochenende muss ich mich austoben, auf dem Velo meistens oder eben beim Schutten, damit ich die innere Balance möglichst behalten
kann. Aber dann kann man sagen, das Velo ist also ein Teil von dir.
Kann man guten Gewissen so sagen.
Ja. Jetzt eben, du hast vorher selber gesagt, mit 16 ist es am Anfang, also ich habe gelesen, du hast die Matura abgebrochen.
Wo steht das?
Du, wir haben hier unsere Quellen. Wir bereiten uns natürlich akribisch okay. Auf jeden Gast ja, vor. Das hätte ich das nicht dafür sagen. Doch,
ich glaube, das ist öffentlich bekannt. Ich bin kein Akademiker, so wie das meine Eltern vermutlich vorgesehen hätten. Ich war am HG gewesen. Mhm. Mittlerweile heisst das Gymnasium am Münsterplatz und bei dort eigentlich, dann habe ich mich gefragt, warum ich das überhaupt mache. Ich habe kein Ziel dahinter gesehen, die Matur zu machen, sondern habe ich gedacht, wenn ich mit Velofahren Geld verdienen kann, dann ist das echt der Idealzustand.
Also ist die erste Job gewesen,
und
so eigentlich?
Ich das gemacht. Ja, das war mein erster Job gewesen, ja. Also ein klassischer Ferienjob in der Sommerferien. Habe ich das angefangen und dann habe ich noch während der Schule, aber man weiss, am freien Freitagnachmittag habe ich das gemacht. Und irgendwann habe ich mich entschieden, ich setze da alles auf Karte, Velokurier. Der Schulabschluss ist nicht so wichtig.
Wie hast du das mit deinen Eltern? Ist das so ein Samstagnachmittag? Entscheidest du, so Papi, Mami, mal zuhören?
Nein, das ist eher ein Entscheid gewesen, den ich für mich selber getroffen habe, ohne dass ich sie gross einbezogen habe. Und sie haben das natürlich überhaupt nicht lustig gefunden, aber haben aber auch keine grosse Handhabe mehr gehabt, mich umzustimmen und haben mich dann das machen
lassen. Und wo ist der Punkt gekommen, wo du gemerkt hast, das ist wirklich Business? Ist das von Anfang an schon so gewesen? Oder ist es am Anfang eher ein Ausbrechen gewesen aus einem Alltag, wo du eigentlich gemerkt hast, das ist nicht mein? Und dort hast du dich wohl gefühlt. Aber hast du das schon, also mit 16, hast du nicht gesagt, okay, ich will mal das Unternehmen übernehmen und...
Nein, also ganz am Anfang ist es wirklich einfach so eine Begeisterung gewesen für das Velofahren den ganzen Tag. Auch die Leute, die dort geschafft haben, das sind alles coole, junge Menschen gewesen. Wo
aber eben das ist schon so eine Szene,
wo nicht so konform gewesen sind. Die erste Szene und es war auch gut vernetzt gewesen, schweizweit und Europa und weltweit. Oder? Und das hat mich natürlich schon so als junger Mensch hat mich das fasziniert. Ich habe dann aber schon relativ schnell gemerkt, dass als Velokurier dass das keine Zukunft hat. Oder? Und es ist dann immer schon ein bisschen in meinem Kopf rumgeschwirrt, dass wenn ich noch irgendwann einmal so so meine Eltern zufriedenstellen zum Beispiel oder sonst alle Ansprüche von außen, dass ich mir dann eigentlich am besten durchmogeln kann, wenn ich nicht muss irgendwie noch ein Studium machen oder so, sondern wenn ich von dem Kuriergeschäft gut leben kann. Aber, oder hätte ich früher mal daran überlegt, auch ein eigenes Queer-Unternehmen aufzumachen.
Dann hast du das Unternehmen gehen, ist aber doch schon durchgekommen.
Ja, ja, also ich bin immer schon ein unternehmenslustiger Mensch gewesen, oder bin in der Pfade gewesen, und in den Klicken und so, und hat immer Sachen angerissen und organisiert, und ich dachte, ich kann sicher auch eine eigene Firma, das kriege ich auch noch an, also ich bin dann sehr zuversichtlich gewesen, es ist dann aber nicht so einfach gegangen, wie ich das gedacht habe.
Jetzt nachher hast du dann gleich noch das KV gemacht, ist jetzt doch eine Tätigkeit, wo du wieder viel sitzt.
Ja.
Widerspricht sich das denn nicht? Oder ist das gerade der Ausgleich gewesen, zum viel Trampen an?
Nein, also es ist halt einfach, ich habe natürlich gewusst, oder respektive meine Eltern haben dann gesagt, du kannst nicht einfach ohne Abschluss durchs Leben gehen, oder das holt dich irgendwann ein.
Da sind wir in der Schweiz. Das
ja,
ist so.
Da sind wir in der Schweiz.
Du kannst machen, was du willst, aber zuerst muss Abschluss.
Aufgeschmissen, oder? Okay, vielleicht haben sie recht. Und ich habe natürlich aber in dem KV lernt man einfach auch alles, was du brauchst, wenn du ein Büro führst.
Ja, darf ich eine Frage? Es gibt ja eben Spedition, Versicherung, Bank. Was ist das gewesen? Welche Branche, KV?
Ich habe das auf eine Werbeagentur gemacht.
Werbeagentur, okay. Ja.
Schaffner und Konzelmann. Grafikatelier oder Grafikagentur eigentlich war das. Gewesen.
Doch, kreative Richtung.
Kreative Richtung, genau. Auch ein dynamisches Umfeld. Mhm. Also, das hat mir dort eigentlich gefallen. Und eben, ich habe natürlich schon auch dort im Hinterkopf gehabt, wenn ich das KV habe, dann habe ich nachher das Rüstzeug zum Hauptverwaltung von einer Kurierfirma können zu leiten.
Aber dann ist das doch, wie alt bist du gewesen, wo du das erste Mal die Gedanken gemacht hast?
Also die ersten konkreten Gedanken zum Kurierdienst machen, wann ist das? Ich glaube etwa 2004. Wann bin ich 22 gewesen?
Mhm.
Also 6 Jahre, nachdem ich angefangen habe.
Mhm. Und du bist seit 2015 Geschäftsführer?
Ja, also...
Weil heute bist du ja Inhaber und als geschäftsführender Inhaber.
Genau.
Also hast du das Geschäft denn finanziell übernommen? Eingekauft oder abgelöst? Oder ist das eine Nachfolgeregelung gewesen? Oder wie ist das vor sich gegangen?
Es war eine Nachfolgeregelung gewesen. Also ich habe mich dann, also dort, als ich mich das erste Mal mit dem Gedanken umgeschlagen habe, selber Unternehmen zu wissen, umgegangen, von Scratch auf eine eigene Queer-Firma gerade sofort zu gründen. Und diesen Gedanken habe ich dann wieder geknickt. Ich denke, es ist vielleicht besser, wenn ich noch ein bisschen Tropes lehre eigentlich von ihm, was die Firma hatte und aufgebaut hat. Und habe mich dann so entschieden, dass ich quasi einfach etwas Bestehendes dann vielleicht irgendwann mal übernehmen kann, wenn er nicht mehr mag. Und das ist dann genau so aufgegangen. Irgendwann war ich eigentlich Mitte 60 gewesen. Und ich habe ihm dann gesagt, also, wenn du eine Nachfolge brauchst, ich würde das einfach gerade sofort machen. Und er hat dann gerade zugesagt und fand, ja, das ist super. Dann habe ich nur noch darauf gewartet, dass ich mich mal melde. Und so habe ich ihm die Firma dann können abkaufen in einer klassischen Nachfolgeregelung. Auch noch zu einem einigermassen vernünftigen Preis können übernehmen.
Wie viele Mitarbeiter sind denn heute?
Jetzt haben wir gerade die Löhne vom November überwiesen. Es sind, glaube ich, 103 Menschen, die für uns arbeiten. Ist aber mit Vorsicht zu genießen die Zahl, weil das sind alles, oder die meisten sind Teilzeitler. Und wenn man jetzt das runterbricht und alle Stunden zusammenrechnet, dann sind es vielleicht etwa 40 bis 45 Vollzeitstellen, je nach Auslastung. Also in der Sommerferien sind es weniger und jetzt vor Weihnachten sind es wahnsinnig viele Stunden, die geschafft werden.
Wie fest ist bei euch die Differenz zwischen Privatlieferungen und Businesslieferungen? Weil ich hatte einmal einen Kollegen, der bei einem Pizzalieferdienst geschafft hat. Und der ist natürlich am Morgen um 2 gerufen worden. Und der hat mir Stories erzählt, was du alles erlebt hast, wenn die Türen aufgegangen ist. Habt ihr das auch? Oder ist bei euch eher, also da bringt der Vertrag zum Unterschreiben am 5 Uhr noch zu der Bank?
Ja, also es ist, bei der Kurierzentrale, beim Express Kuriergeschäft hast du 90% Firmenkunden und 10% Privatkunden. Oder also das, da kommst du nicht in so viele Wohnungen rein. Was anders ist, oder? Wir werden jetzt ab dem 1. Januar wieder Food Delivery machen. Und dort ist es genau anders. Oder? Dort hast du 90% Privatkunden, die Essen heimstellen und 10% Firmenkunden.
Erzähl mal, wie hat sich euch das Business verändert? Ich nehme jetzt mal an, wo ihr angefangen habt, eben hat man noch viel Papier hin und her geschickt. Das wird heute wahrscheinlich alles digital basieren. Was hat sich verändert?
Ja, also das ist eine ziemlich radikale Veränderung gewesen. Wie du sagst, mit Digitalisierung hat sich eigentlich alles geändert. Als ich angefangen habe, 1999, hast du hauptsächlich für Werbeagentur Druckereien geschafft, weil die immer irgendwie gut zum Druck und irgendwelche CDs und Sticks verschickt haben, weil du es einfach nicht hast können, online verschicken.
Das kenne ich auch noch. Man hat immer gesagt, der beste Kunde ist ein in Distanz vom Velokurier. Weil wenn du müssen irgendwie Gigadaten übermitteln, früher noch unmöglich gewesen.
Ja, das ist alles bei uns gelandet. Oder Röntgenbilder, Druckerzeugnis und so weiter. Also es ist noch wahnsinnig viel physisch Papier umeinander gefahren worden. Und das ist eigentlich jetzt alles komplett wegdigitalisiert. Oder auch weißt du, für so Patientendossier von den Ärzten und so. Also was wir da eins Papier umgefahren haben, ist unglaublich eigentlich. Oder? Und wenn ich in die Datenbank schaue, wer sind unsere Kunden gewesen, unsere Key-Accounts vor 20 Jahren oder 25 Jahren, die sind alle weg, oder? Die brauchen uns nicht mehr. Und wir sind natürlich nicht stillgestanden, sondern haben es weiterentwickelt, oder? Also mittlerweile machen wir sehr viele Heimlieferungen von Läden, wo wir wissen, das ist noch physisch, wird das noch lange transportiert werden, solange du nicht kannst daheim 3D-drucken, dir das ausdrucken. Wir sind sehr viel Medizinalwesen tätig für Labor, Blutproben, weißt du, also solange du nicht kannst daheim die Blutanalyse machen, musst du noch zum Doktor und von dort musst du ins Labor. Also wir sind jetzt sehr auf das spezialisiert, wo wir wissen, das muss physisch transportiert werden und das wird noch einen Moment lang so bleiben.
Eben eigentlich, wenn man so zurückdenkt und du hast Kurierfahrer gesehen, hast du immer so gedacht, das ist eh ein Studentenjob. Aber die sind ja eigentlich so etwas von gesichert für die Zukunft. Also ich meine, euch kann jetzt ein KI nie ersetzen. Euch braucht es in einer lebendigen Welt, in einer Stadt, die schafft. Die sind eigentlich der Zukunftsträger.
Ja, also das sage ich auch immer. Oder? Das ist eigentlich ein todsicheres Business, weil solange wir Sachen transportiert werden in einer Stadt, braucht es uns. Uns jetzt speziell als Velokurier umso mehr, solange die Stadt so eine Katastrophe ist für das Auto, oder? Also das ist das, was wir auch merken. Viele Unternehmen, die selber noch ausgeliefert haben mit Auto, die haben das schon lange uns abgegeben, weil wir das einfach günstiger machen können, weil wir schneller und flexibel sind. Und es ist ein ernstzunehmender Geschäftszweig geworden und nicht mehr einfach so ein Spleen von Umweltschützer und Idealisten, was vielleicht am Anfang war, wo man denkt, man könnte es so machen. Sonst hat sich eigentlich als gutes Geschäftsmodell erwiesen.
Ich habe nämlich gelesen, dass du auch durch Unternehmen von Velologistik überzeugen. Ist das im Zusammenhang jetzt mit eurer Kurierzentrale oder ist das auch ein Beratungsmandat, wo du hilfst, Unternehmen auch aufs Velo umzusatteln?
Nein, also das ist schon hauptsächlich im Zusammenhang mit Kurierzentralen, oder? Also was ich vor allem probiere grosse Päckli-Dienstleister davon zu überzeugen, dass sie ihre Päckli in der Stadt nicht selber mit ihren Lastwägen oder Lieferwägen ausliefern, sondern eigentlich auf eine clevere City-Logistik umstellen, indem sie uns auf dem City-Hub am Güterbahnhof Wolf einfach abladen und wir dann die Feinverteilung übernehmen. Für einen gewissen Betrag pro Stopp. Oder? Und das habe ich jetzt bei 3-4 so Unternehmern geschafft. Auch viele andere Kunden, die innerhalb der Stadt tätig sind, kann ich so überzeugen. Vor allem mit dem Argument, eben, dass es erstens günstig ist, weil man keine eigenen Leute braucht. Und zweitens halt einfach auch ökologisch und stadtverträglich ist.
Also das heisst, du sprichst jetzt eigentlich Leute an, die von außerhalb der Stadt Sachen in die Stadt reinliefern. Und dann kommen sie ab der Autobahn und gehen zu euch und die machen die Feinverteilung. Du redest nicht davon, dass einer in der Stadt zu einem anderen in der Stadt zuerst muss bei euch kehren.
Nein.
Also das ist schon wieder gleich weit.
Das sind zwei verschiedene Ansätze. Oder? Mhm. Also City-Logistik klassisch ist bei uns, sie kommen ab der Autobahn oder sogar mit der SP auf dem Nachtsprung kommt das Zeug auf dem Wolf wird es konsolidiert, bündelt, wir fahren es aus mit dem Lastenvelo, respektive umweltfreundlichen Gefährt, das meinen auch E-Sprinter. Und das andere ist halt, läuft Zeitlogistik innerhalb von der Stadt. Also es gibt auch die grossen Pharmafirmen, die verschiedene Standorte haben in der Stadt, oder Banken oder Versicherungen, wo man dort die interne Logistik innerhalb von der Stadt neu organisieren. Wo unsere City hat nichts damit zu tun, sondern es sind einfach direkte Wege innerhalb von der Stadt.
Wie ist das mit dem Pricing, wenn du jetzt irgendeinen Konkurrent hast, der mit Auto schafft und das Benzin wird teurer und die Lebenskosten steigen für den Betrieb von technischem Unterhalt, dann kannst du eigentlich sagen, eure Wädli und eure Velo, die bleiben gleich teuer. Hast du doch einen, den Preis stabil halten? Also natürlich mit der Teuerung wirst du auch nicht gegangen sein, oder? Aber hat sich am Pricing viel verändert in den letzten Jahren?
Nein, also das Pricing ist eigentlich sehr stabil geblieben. Seit 2009, glaube ich, haben wir die letzte Preiserhöhung gemacht. Was wir natürlich gut können machen, ist Synergien nutzen, oder? Also je mehr Aufträge wir können akquirieren, desto mehr Aufträge kann auch ein Mensch auf der Strasse absolvieren, weil wir sehr viel können bündeln und zusammennehmen. Oder wir sind wie ein Taxi, wo muss ein Passagier vom Aschenplatz an den Flughafen und dann wieder zurück. Und wir können ganz viele Sachen bündeln. Und so haben wir die Preise sehr stabil können halten. Wir werden jetzt dann müssen aufgehen, weil wir mit den Löhnen aufgehen, oder? Das haben wir freiwillig entschieden. Wir haben zwar einen Gesamtarbeitsvertrag, aber wir haben gesagt, wir wollen den Leuten unbedingt die Teuerung ausgleichen und gehen dort jetzt recht einen Schub auf. Und zum Koststruktur im Griff behalten, gehen wir jetzt eben den Preisen auf. Aber es ist relativ lang stabil geblieben, eben auch, weil wir nicht so viele Autos haben, sondern mehr Waden, sind Betriebskosten gar nicht aufgegangen, das stimmt schon.
Wie hat bei euch Digitalisierung Einzug gehalten? Ich meine, Navi war ja mal das erste Grosse, war super war. Ich stelle mir immer vor, wie ein Taxifahrer früher noch etwas suchen musste. Das war bei euch ja wahrscheinlich ähnlich gewesen, aber wie ist es sogar von der ganzen Logistik her und von der Organisation? Habt ihr da eigene Tools entwickelt? Oder gibt es da Systeme für Unternehmen wie euch?
Ja, also es gibt Systeme für Unternehmen wie unsere, aber wir haben uns das selber entwickelt. Wir haben das eigentlich von Anfang an selber bei uns in-house wollen haben. Das ist auch ein Vorteil gewesen, oder? Weil die Entwicklung muss rasant gehen, oder? Also wir müssen uns das vorstellen, oder? Als ich angefangen habe, ist man noch mit Funk unterwegs gewesen und so Blöckli und Zedeli und der Disponent hat so Zedel an die Wand gehängt. Und dann haben wir einmal ein Dispo-System aufgebaut, wo alles schon digital war, wo man die Aufträge mal in ein System gegeben hat und dann aber immer noch im Kurier hat müssen vorlesen. Und dann haben wir viel zu viel Aufträge gehabt, um mal die Aufträge vorlesen. Dann haben wir eine App bauen. Das ist aber auch schon 2011 ist das gewesen, wo wir uns.
Aber das haben wir immer selber gerade in
den
Hand
genommen. Das haben wir dann immer selber in den Hand genommen. Das ist ein Vorteil gewesen, weil wir sehr schnell haben können reagieren auf die Änderungen, die es gibt. Die Software, die haben wir immer noch. Mittlerweile haben wir sie an 9 andere Kurierfirmen verkauft. Verdienen wir sogar noch ein bisschen etwas dran. Und das hat sich also als, eine gute, nachhaltige Strategie erweisen, Software in-house zu machen.
Eben, du bist ja doch erfolgreich mit deinem Unternehmen und eben hast einen langen und grossen Erfahrungsschatz. Expandieren, andere Städte, andere Länder, ist das nie ein Thema gewesen?
Nein, das ist erstaunlich. Also in der Schweiz haben wir ein sehr spezielles System, weil wir dort eigentlich schweizweit tätig sind, aber es nicht selber machen. Sondern da arbeiten wir mit der SBB zusammen. Das heisst, wenn jetzt du sagst, los, Kurierzentrale, ich muss jetzt unbedingt da ein Geschenkkorb ins Tessin zu meiner Mutter haben, dann sage ich, das mache ich dir, aber ich hole ihn nur bei dir ab, bringe ihn am Bahnhof, dann geht er mit dem Zug durch den Gotthard oder oben durch wieder mittlerweile bis ins Tessin, dort nimmst du den Velokurier in Lugano aus und stellst ihn zu. Und wegen dem haben wir sehr, sehr starke Verbindungen zu den, all diesen lokalen Velokurierdiensten. Und wenn ich jetzt wo kann, sage, ich mache überall eigene Satelliten auf, dann wäre ich natürlich raus aus diesem System. Wegen dem habe ich das nie gemacht. Sondern ich habe immer gesagt, wir probieren jetzt Basel so gut wie möglich den Markt auszureizen. Und da sind wir eigentlich immer noch dran.
Jetzt, du bist ja auch noch politisch tätig. Kannst du das verbinden, wenn du viel mit dem Velo unterwegs bist und die Stadt so wahrnimmst, in welcher Partei bist, von was setzt du dich ein?
Ja, also das hängt schon ein bisschen zusammen. Also ich bin bei der Grünen Partei. Die haben mich einmal angefangen, natürlich aus dem Grund, weil ich ein nachhaltiges, umweltfreundliches Geschäftsmodell habe. Und ich habe mich dann dort einmal auf die Liste setzen lassen, weil ich mich auch mit diesen Werten identifizieren konnte. Da bin ich dann erstaunlicherweise auch einmal nachgeguckt. Das ist nicht direkt gewählt worden, aber relativ gut gewählt worden. Und dann habe ich mal nachrutschen.
Wenn du sagst von dir selber erstaunlicherweise, ist das jetzt ein Understatement oder hast du wirklich nicht damit gerechnet?
Ich habe wirklich nicht damit gerechnet. Also ich habe dann gesagt, ich habe eigentlich keine Zeit für das. Ich habe ein Unternehmen und ich ist jetzt auch nicht mehr oben das Ziel in grosser Rocke. Und dann haben mir alle gesagt, ja, du musst keine Sorgen machen, kannst auf die Liste kommen. Wenn du nicht gewählt werden willst, dann wirst du auch nicht gewählt. Und ja, das ist natürlich auch so gewesen. Ich bin nicht gewählt worden, aber ich bin relativ gut. Und wenn dann ein oder zwei Leute zurückgetreten sind, habe ich dann können nachrutschen. Und ich habe dann denkt, no risk, no fun. Ich schaue mir das einmal an und habe dann angenommen. Ich habe nur, glaube ich, etwa zwei Wochen Zeit gehabt, um mich zu entscheiden. Und seitdem bin ich im Grossen Rot tätig. Ja. Das ist jetzt auch schon, glaube ich, 4,5 Jahre her. Und wie du sagst, die Themen sind natürlich viel im Verkehrsthema, Velothema, oder, wo ich sehe, wo man noch mehr könnte machen. Da sind auch die meisten Vorstösse von mir, wo kommen in diesem Bereich. Und ich bin in der Wirtschafts- und Abgabenkommission, weil ich halt ein bisschen Bescheid weiss, wie die Unternehmen funktionieren.
Aber das ist eigentlich eine gute Kombi. Du bist aber auch noch bei der Schweizereihäfen.
Ja.
Vom Velo zum Schiff. Ist natürlich sehr naheliegend. Aber ja. Also wie verbindest du die Kommission? Eben auf der einen Seite Wirtschaft- und Abgabekommission und auf der anderen Seite eben Schweizereihäfen. Natürlich bist du Unternehmer, natürlich weisst du, wie man eine KMU führt, aber es ist doch ganz eine andere Welt. Oder ist das noch?
Ja, also die IGPK, das ist einfach die Geschäftsprüfungskommission von der Rheinhäfen, wo man eigentlich schaut, ob der Rheinhafen gut wirtschaftet, oder? Weil der Kanton Basel-Stadt der grosse Eigentümer ist von der Rheinhäfen zusammen mit Basel-Land. Und da geht es aber auch viel um Logistik im Rheinhafen. Mhm. Oder? Also man, da kommt Schiene, der Fluss und Strasse kommen da zusammen. Und,
das ist Logistik, kennst du dich aus? Das
ich ist ich bin in der Mikrologistik tätig, ja. Habe auch sehr viel mit diesen grossen Logistikern zu tun. Dem halt, da fühle ich mich dann auch wie ein Fisch im Wasser, blöd gesagt, in dieser Kommission.
Wie, man sagt ja vielfach, eben, dass jetzt Basel nicht zwingend eine Velostadt ist, aber im Vergleich zu anderen internationalen Städten. Aber gleich finde ich, wenn du jetzt mit dem Velo unterwegs bist, also wir haben hier zwei E-Bikes, oder? Wenn wir nicht mehr zu einem Kunden müssen, ist das natürlich super. Du bist überall in 10, 12 Minuten, du vielleicht in 3. Mehr in 10 oder 12. Aber ich meine, das ist schon fantastisch. Und ich muss sagen, ich finde jetzt, wenn du die Stadt nur aus dem Auto, aus der Autoperspektive erkennst, siehst du gar nicht, wie viele Velowege es eigentlich gibt, wo safe sind, oder? Und wo spannend sind zum Fahren. Jetzt, du schaust das wahrscheinlich aus einer anderen Sichtweise an. Wie viel Potenzial hat Basel noch, um noch besser eine Velostadt zu werden?
Ja, natürlich, ich schaue es ein bisschen aus einer anderen Sicht an. Es kommt immer darauf an, mit was du Basel vergleichst. Oder? Also wenn du Basel mit Zürich vergleichst, dann eigentlich sind wir schon sehr, sehr weit. Wenn du Basel mit Mexico City vergleichst, dann denkst du, das ist paradiesisch. Und wenn du Basel aber mit Amsterdam oder mit Kopenhagen, also mit Städten, die effektiv fürs Velo dann eigentlich mal umgebaut worden sind, vergleichst, dann denkst du, hey Mann, ist schon gefährlich zu Basel immer noch.
Aber hat das nicht mit der Breite und mit der Grösse von der Strassen zu tun? Wir sind viel in Hamburg und in Hamburg, wir laufen immer auf den Veloweg, weil wir denken, es ist noch das Trottoir.
Ja, ja.
Jedes Mal. Ja, ja. Aber die haben einfach viermal so viel Platz.
Ja, ja. Natürlich, oder? Also es ist eine Platzfrage und das ist auch der grosse Fight in Basel immer, oder? Also wenn du willst, Platz schaffen fürs Velo, dann musst du eine Seite Parkplätze wegnehmen. Mhm. Und dann ist, du weißt, oder, das Geschrei ist riesig, wenn die Leute nicht mehr ihr Auto fast gerade.
Es gibt natürlich auch die Unternehmen, die mit Auto liefern.
Ja, und ich sage auch, oder, also meine Unternehmen, die mit dem Auto liefern, die leiden eigentlich am meisten unter denen, die nicht unbedingt ein Auto fahren müssen, oder? Also ich plädiere sehr dafür, dass vor allem die pendeln, also weißt, wenn ich am Aschenplatz stehe, ja, mit meinem Kurierauto, dann sind das nicht die Gewerbler, die den Stau verursachen, sondern sind die Elsässer, die deutschen Aargauer, Dornach und Basel, Solothurn und Basel bieten, oder? Und das ist das Problem, oder? Die brauchen sehr, sehr viel Platz zu den Spitzenzeiten und da haben wir, glaube ich, schon ein bisschen Potenzial, also entweder die Zufahrten besser zu regeln oder die Zeiten besser aufteilen. Und vor allem fürs Gewerbe finde ich wichtig, ist, dass freie Fahrt garantiert ist.
Eben, du hast mir jetzt ein bisschen die Antwort vorausgenommen. Ich gebe dir einen Zauberstab, du darfst die Logistik und das Verkehrswesen von Basel einmal richtig durchschütteln. Welche drei Massnahmen würdest du ergreifen?
Ja, also ich würde Ich würde schauen, dass die Pendler anders in die Innenstadt kommen. Oder? Also wenn sie unbedingt mit einem Auto kommen, dann können sie irgendwo Park and Ride. Oder gibt es für die Elsässer, gibt es das schon gar? Oder können dort ein Selfie? Und wenn sie unbedingt trotzdem in die Tiefgarage von der UBS am Eschenplatz, dann sollen sie halt 10 Noten zahlen jeden Tag, wenn sie das machen. Also das fände ich nicht das Dümmste. Das andere ist, ich würde durch das man dann vielleicht weniger Autos in der Stadt hätte, würde ich dort die eine die oder andere Autospur abbauen oder einen oder anderen Parkplatz aufheben und Platz für die Velo- und Fußgänger machen. Und vielleicht sogar noch ein Bäumchen.
Was gibt es sonst noch über dich zu berichten? Du hast noch bist noch in verschiedenen Führungs- und Aufsichtsgremien. Der Verein Offcut ist mir noch aufgefallen. Willst du schnell mit deinen Worten beschreiben, was ihr dort macht?
Ja, der Verein Offcut, also da bin ich im Vorstand. Und das ist halt einfach auch so ein Anliegen, das ist Kreislaufwirtschaft, klassisch. Oder? Also man muss mit den Rohstoffen, die man hat, möglichst sorgsam umgehen. Und Offcut ist eigentlich eine super Initiative, weil die sammeln alle Abfälle von überall eigentlich. Das ist dann Material, das man wieder brauchen kann, zum Basteln. Oder? Also es sind grosse Firmen, die dann dort anliefern, oder das Theater, das anliefert, so alte Sachen von der Bühnenbilder und so. Also wahnsinnig viel Material, das man dann wieder verkaufen kann. Und und so wird eigentlich auch der Abfall vermieden. Und das ist durch den Lebenszyklus von diesen Materialien entsprechend verlängert.
Was machst du, wenn du nicht am Arbeiten bist?
Ja, das ist erstaunlicherweise auch ein Velofahren. Also Velofahren zum Arbeiten, aber auch Velofahren in der Freizeit. Wir haben es eigentlich schon gesagt. Schutten, an den FCB-Match gehen.
Das ist ein spannendes Thema. Was meinst du? Wie entwickelt sich das? Also bist du ein Hardcore-Fan oder verfolgst du es?
Also Hardcore-Fan. Früher bin ich ziemlich Hardcore-Fan gewesen, bin dann jedes Auswärtsspiel gegangen. Das mache ich mittlerweile nicht mehr so regelmäßig. Aber ich habe eine Saisonkarte im D4 auf dem Balkon oben seit dem neuen Jockeli sind wir dann eigentlich die gleichen Plätze seit 2001. Also ich freue mich schon als sehr committed Fan betrachten. Und jetzt vor allem auch jetzt in dieser schwierigen Phase schaue ich, dass ich fast jedes Mal kommen kann. Und bin natürlich schon gespannt, wo es noch angeht.
Die Prognose, schaffen Sie es in die obere Tabellenhälfte noch?
Schwierig.
Lass das offen.
Ja. Also nein, ich glaube, es wird schwierig, das noch zu erreichen. Oder? Aber hoffe es natürlich.
Wenn jetzt irgendein Zuhörer oder Zuhörerin sich für etwas interessiert, was du erzählt hast, zum Beispiel bei euch in der Kurierzentrale anfangen zu arbeiten oder eben allfällige Materialien noch zu liefern, wo kann er sich informieren, wenn du zwei Webseiten kannst nennen, wo du sagst, das ist eine gute Sache, wo sollen sie sich melden, mit welchen Anliegen?
Ja, also das liegt auf der Hand, oder? Wenn wir etwas transportiert haben, kommt man zu kurierzentrale.ch und dann wird jeglicher Transport können dort organisiert werden. Und wenn irgendjemand Material braucht oder will etwas basteln oder sonst eine gute Idee für die Kinder zu machen, dann geht auf offcut.ch. Wenn ihr eine gute Partei sucht zum Beitreten, dann grünebasel.ch.
Das dürfen auch drei sein. Jérôme Dirier, vielen Dank für den Besuch im Baselcast und alles Gute, vor allem auch bei den tiefen Temperaturen. Schützt euch.
Ja, vielen Dank für die Einladung, merci. Wir probieren warm zu bleiben.
Der Baselcast, produziert von fadeout.ch.